Unterm Rosenapfelbaum. Eine Geschichte aus dem Pali-Kanon, nacherzählt von Horst Gunkel. Prinz Siddhartha, der spätere Buddha, war zu einem intelligenten und ernsthaften Kind von 9 Jahren herangewachsen. Seit einiger Zeit besuchte er die Schule. Natürlich dürfen wir uns keine Schule in der heutigen Form darunter vorstellen. Es gab vielmehr Hauslehrer, die in den Palast kamen und Siddhartha und andere Prinzen der Shakya-Dynastie sowie einige weitere Kinder von hohen Hofbeamten unterrichteten. Die Leute waren sehr beeindruckt von der raschen Auffassungsgabe und dem scharfen Verstand des jungen Siddhartha. Der zweitbeste Schüler der kleinen Lerngemeinschaft war übrigens Siddharthas Vetter Devadatta. Die wichtigsten Fächer waren Literatur, Sport, insbesondere Kampfsport, Musik und Sozialkunde. In letzterem Fach wurde neben dem gesellschaftlichen Aufbau, was besonders die Pflichten der einzelnen Kasten anging, auch Rechtskunde vermittelt. Hierzu besuchten der Lehrer und seine Schüler Gerichtsverhandlungen, die mitunter von Siddharthas Vater Suddhodana geleitet wurden, der als Staatsoberhaupt von Shakya auch oberster Gerichtsherr war. So wurde an aktuellen Fällen das Rechtssystem erlernt. An dem Tag, an dem unsere Geschichte spielt, war ein Feiertag in Shakya. Es war der Tag des Pflügens. Gewissermaßen wurde die neue Vegetationsperiode durch das Ziehen einer feierlichen ersten Pflugfurche begangen, und diese Pflugfurche sollte natürlich der Raja, der Herrscher des kleinen Staates Shakya, eben Suddhodana, Siddharthas Vater, ziehen, wie es des Landes so der Brauch war. Siddhartha wurde dem feierlichen Tag entsprechend gekleidigt, so trug er eine Brokatjacke und seine blütenweißen Roben und goldgewirkte Sandalen. Die Hauptstadt Kapilavatthu war festlich herausgeputzt, die Häuser an den wichtigsten Straßen waren frisch geweißt und mit Blumengirlanden geschmückt, und überall wehten bunte Fahnen im Wind, und die Stadt war erfüllt von den Klängen zahlreicher Musikanten. Die leckersten Speisen und erlesene Getränke wurden auf Tischen an den Straßen angeboten. Die festlichsten Gabentische waren jedoch die Altare mit den Opferspeisen für die Götter, denn eine lange Prozession bewegte sich durch die Hauptstraße, angeführt von Brahmanen in ihren rituellen Gewändern. Das alles war jedoch für die Kinder eigentlich nur Auftakt für das große Fest auf einer Wiese vor der Stadt, das stattfinden würde, sobald der offizielle Teil der Feierlichkeiten beendet war. Dort würden Wettbewerb und Kampfspiele stattfinden, außerdem sollten da Tanzgruppen, Gaukler und Akrobaten auftreten. Doch zunächst gab es den offiziellen Teil, der durch die Prozession eingeleitet wurde. Diese war noch recht kurzweilig, denn man kam durch die Stadt und sah all die besonders herausgeputzten Menschen und Häuser und die festlichen Altäre. Doch dann, draußen auf dem Feld, wo Suddhodana schließlich das Anpflügen leiten sollte, wurde es Siddhartha und den anderen Kindern zunehmend langweilig. Denn die liturgischen Gesänge der Brahmanen wollten und wollten einfach kein Ende nehmen. Und dazu kam die drückende Hitze. Hier auf dem Feld gab es kein schattiges Plätzchen und die Sonne stand jetzt ganz hoch, sodass Siddhartha der Schweiß auf der Stirn stand. Er beschloss, sich etwas von der Feier abzusetzen. In der Nähe kannte er eine Stelle, an der ein Rosenapfelbaum blühte. Hier konnte man vom Schatten aus das feierliche Anpflügen verfolgen. Er setzte sich mit verschränkten Beinen unter den Baum und beobachtete achtsam den Ablauf des Festaktes. Hier genoss Siddhartha die angenehme Kühle des Schattens, und ein leichter Wind ließ seinen Schweiß trocknen. »Na, hier bist du, ich habe schon überall nach dir gesucht, dein Vater vermisst dich.« Das war die Stimme von Mahaprajapati Gotami, einer Nebenfrau Suddhodanas, die Siddhartha nach dem Tode seiner leiblichen Mutter, welche nur wenige Tage nach seiner Geburt gestorben war, gesäugt und aufgezogen hatte. Oh, es ist ja so langweilig, beschwerte sich Siddhartha. Warum müssen diese heiligen alten Männer so ewig lange singen? Aber Siddhartha, das sind doch die heiligen Gesänge der Veden, uralte Schriften, die einst der Schöpfer des Himmels und der Erde, der große Brahma, den Brahman gegeben hat. Und Mama, warum singt der Vater nicht mit? Er ist doch der Raja. Es wäre doch nur gerecht, wenn er das alles leiten würde, die Gesänge und so. Aber Siddhartha, das geht doch nicht. Brahma hat diese Veden nur den Brahmanen gegeben. Natürlich ist dein Vater viel mächtiger als sie. Er ist ja schließlich der Raja, der Herrscher des Landes. Aber jeder hat die Pflichten seiner Kaste zu tun. Die Brahmanen allein dürfen die heiligen Rituale durchführen. Aber niemals kann ein Brahman Raja werden. Nur wer aus der Kriegerkaste ist, so wie dein Vater und du, nur der kann Raja werden oder Beamter. Och, bitte Mutter, sag mein Vater, ich möchte hier bleiben. Ich kann alles genauso gut sehen und hier ist es viel schöner. Ich komme nachher wieder zu euch, wenn das Anpflügen vorbei ist und der Jahrmarkt beginnt, ja? Mahaprajapati Gotami lächelte. Ach, er ist ja so süß, wie er da mit untergeschlagenen Beinen unter dem Baum sitzt, dachte sie, und sie sprach. Ist ja gut, mein Kleiner. Ich werde deinem Vater Bescheid sagen. Bis später. Sie gab ihm einen Kuss auf die Stirn und ging zurück. Und Siddhartha saß ruhig wie ein Buddha mit untergeschlagenen Beinen unter dem Rosenapfelbaum und betrachtete die Zeremonie. Endlich waren die langweiligen Brahmanen fertig. Suddhodana ging zu einem Pflug, der am Beginn des allerfruchtbarsten Feldes für ihn bereitgehalten wurde. Die Pflugschar glänzte in der Sonne, und vor dem Pflug angespannt war ein stolzes, prächtig geschmücktes Ross. Kein Ackergaul und auch kein Wasserbüffel, wie vor den meisten der anderen Flüge, die etwas abseits abgestellt waren. Und dann zog Suddhodana die erste Ackerfurche des neuen Jahres unter dem lauten Jubel des Volkes. Als der Raja am anderen Ende des Feldes angekommen war, gab er mit der Hand ein Zeichen und alle Bauern gingen nun zu ihren Pflügen, damit ein jeder eine Furche auf dem königlichen Acker zog und so an dem Ritual des Anpflügens teilnehmen konnte. Auf diese Art übertrug sich der Segen, den die Brahmanen von der Erdgöttin, dem Sonnengott, der Mondgöttin sowie den Göttern für Wind und Regen erhalten hatten, und die Beschwörung der finsteren Mächte, die durch Hagel, Sturm und Blitzschlag die Ende zerstören könnten, auf ihren Flug und damit auf ihre Felder. Jeder war jetzt beschäftigt, entweder mit Pflügen oder damit die Wasserbüffel beim Pflügen anzufeuern. Die allgemeine Erregung übertrug sich auch auf Siddhartha, der zum Feld rannte, um das Anpflügen jetzt aus nächster Nähe zu beachten. Und wie genau sah Siddhartha, was da geschah? Aber es war nicht die freudige Stimmung der Volksmenge, die sich seiner bemächtigte, vielmehr sah Siddhartha, wie die Dinge wirklich sind. Er sah den Bauern, der da pflügte. Er sah ihn wirklich. Er war ein alter Mann und die Tätigkeit des Pflügens strengte ihn sichtlich an. Dies umso mehr, als er ein etwas verkürztes linkes Bein hatte. Siddhartha konnte in seinem Gesicht lesen, wie ihn jeder Schritt anstrengte. Er sah die angespannten Muskeln des Mannes, der sich bemühte, den Pflug gerade in der Furche zu halten, was offensichtlich sehr schwierig war. Und er sah den Schweiß auf der Stirn des Mannes, der diese Arbeit hier in der gleißenden Hitze ausführen musste. Aber Siddhartha sah noch mehr. Er sah auch die Peitsche in der anderen Hand des Mannes. Und er sah, wie diese Peitsche auf den Rücken des Wasserbüffels herniederknallte. Er konnte die Peitsche förmlich auf seinem eigenen Rücken spüren. Und großes Mitgefühl in dem Wasserbüffel überkam ihn. Der Büffel schien zu weinen, aber das sah nur so aus, denn an seinen feuchten Augen waren hunderte von Fliegen, die den Büffel belästigten. Und dann sah Siddhartha den Flug. Er sah, wie er die Erde durchschnitt, und er sah, wie Regenwürmer und Engerlinge von diesem Flug zerteilt würden, wie sich diese kleinen Wesen krümmten und wandten vor Schmerz. Und er sah die Vögel, die dem Flug folgten, der sich mit lautem Schrei auf die nach oben gekommenen Würmer stützten, und die Vögel, die alle gierig diese kleinen Insekten verschlangen, die mit der offenen Scholle nach oben gekommen waren. Diese kleinen Insekten, die jetzt um ihr Leben liefen, meistens vergebens. Und dann sah er einen Raubvogel da, der stieß herab, und einer dieser Vögel, der gerade an einem großen Regenwurm zog, geriet in die Fänge des Raubvogels. Dieser flog auf einen Baum, um den noch lebenden kleinen Vogel zu rupfen. Langsam drehte sich Siddhartha um. Tränen liefen jetzt über seine Wangen. Er kehrte zu seinem Rosenapfelbaum zurück und setzte sich mit untergeschlagenen Beinen darunter. Er senkte die Augenlider. Im Hintergrund hörte er die lärmenden, tanzenden und singenden Menschen. Dann versenkte er sich ganz in sich selbst. Bilder stiegen vor seinem geistigen Auge auf. Schweiß auf der Stirn eines Bauern. Angespannte Muskeln. Eine Peitsche. Ein weinender, von Fliegen belästigter Büffel. Zerteilte Würmer. Fliehende Käfer. Zuschnappende Vögel. Ein sich in den Klauen eines großen Vogels vor Schmerz willender kleiner Vogel, aus dessen Mund noch ein Regenwurm herausragt. Suddhodana war beunruhigt, als Siddhartha nicht zu den Festlichkeiten erschien. Und da Mahaprajapati Gotami ihm gesagt hätte, sie hätte ihn zuletzt unter dem kleinen Rosenapfelbaum sitzen sehen, ging er dorthin. Als er seinen Sohn sah, fand er ihn wunderschön. Wie eine Statue saß er da mit seinen untergeschlagenen Beinen im Lotussitz unter dem Rosenapfelbaum. Sein Gesicht hatte einen nachdenklichen, aber ruhigen Ausdruck. Und Suddhodana bekam Angst. Er erinnerte sich an die Prophezeiung des Ashita, kurz nach Siddharthas Geburt. Entweder würde aus diesem ein großer weltlicher Herrscher oder aber ein Heiliger, dessen Namen die Menschen noch in 1000 Jahren mit Ehrfurcht aussprechen würden. Suddhodana sah, wie würdevoll sein Sohn dasaß. Aber er hatte den Eindruck, diese Würde sei nicht die eines Königs, sondern die eines Erleuchteten. Siddhartha, sagte der Vater mit bedrückter Stimme. Der Knabe öffnete langsam die Augen. Vater, es hat Ihnen nichts geholfen. Den Vögeln, den Würmern, den Bauern, den Wasserbüffeln hat das ganze Gesinge der brahmanischen Priester nichts geholfen. Sie alle mussten leiden. Weißt du nichts, was gegen all das Leid hilft? Nein, Siddhartha, ich weiß das auch nicht. Keiner weiß das. Aber vielleicht sollten wir jetzt erst einmal zu den Gauklern und den Zauberern gehen. Du Vater, ich möchte eines Tages wissen, was all den Wesen hilft. Und dann möchte ich ihnen helfen. Mögen doch alle Wesen glücklich sein. Suddhodana biss sich auf die Lippen. Es ist wohl das Beste, wenn ich ihn in Zukunft im Palast lasse. Er soll nur junge, fröhliche Menschen um sich haben, damit er nicht mehr so ins Grübeln kommt und sich womöglich eines Tages noch diesen Schramanieras, diesen religiösen Suchern anschließt, die nicht an die Kraft der Veden und der brahmanischen Rituale glauben. So reifte in Suddhodana ein Entschluss heran, der Siddhartas Leben für nahezu 2 Jahrzehnte entscheidend beeinflussen sollte. Aber für Siddhartha hatte dieser Tag noch eine weitere, noch tiefere Bedeutung. Mehr als ein Vierteljahrhundert später erinnerte sich der Asket Gotama, wie er einst als Kind unter einem Rosenapfelbaum gesessen und in tiefer Meditation gewesen war. Der Tag, an dem sich der Wanderer Gotama an dieses Erlebnis unter dem Rosenapfelbaum erinnerte, war der Tag, an dem er sich unter einen anderen Baum setzte, in Bodh Gaya, unter den Bodhibaum. Unter diesem anderen Baum sollte er dann die Lösung finden, das Ende allen Leidens. Aber das ist, wie ihr wisst, eine ganz andere Geschichte.